herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
und Wiebke Neumann.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Schöneberg-Podcasts. Heute wird es humanistisch hier.
Immer humanistisch, aber heute besonders, ja.
Das stimmt. Wir haben David Riese vom Humanistischen Verband zu Gast, Berlin-Brandenburg. Ne? Mhm. Und freuen uns sehr auf die Zeit mit dir. Willkommen.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
Sehr schön. Wir machen am Anfang immer so eine kleine Einführung. Wir werden heute über Humanismus, Schöneberg, Jugendfeiern, alles Mögliche sprechen. Und genau, Micha ergänzt noch und dann starten wir gleich.
Ich habe gar nicht Hallo gesagt, ich grüße auch erstmal alle. Normalerweise begrüßen wir uns gegenseitig, das haben wir irgendwie heute vergessen. Aber ich bin logischerweise auch da und freue mich, sagen wir David oder David, wie möchtest du es haben?
Also ihr dürft sagen, was ihr wollt, wenn ihr es richtig sagen wollt, ist es David.
David, dann sagen wir David. Wir hätten auch Herr Driese gesagt, aber es wäre ein bisschen komisch, weil wir in der Regel alle duzen im Podcast. Aber du bist seit vielen Jahrzehnten, kann man glaube ich sagen, ehrenamtlich und hauptberuflich für den Humanistischen Verband tätig in verschiedenen Funktionen. Du warst ursprünglich mal für den Regionalverband Ostbrandenburg unterwegs und bei den jungen Humanistinnen und hast verschiedene Stationen bearbeitet, mobile Beratung gegen Rechtsextremismus unter anderem, und du bist seit 2018 Vorstand und du bist studierter Sozialpädagoge.
Ja, richtig.
Dann haben wir die Recherche schon mal gut vollbracht. Das ist ja immer ganz wichtig zu wissen, wen man vor sich hat.
Aber vielleicht für die, die es nicht sehen, ja, seit vielen Jahrzehnten aktiv, spiegelt nicht die Realität von Davids Alter wider, möchte ich nur sagen.
Man kann ja auch jung anfangen, so wie wir beide, Wiebke. Ich steige mal mit einer ganz knackigen, kurzen Frage ein. Wir haben uns, bevor wir den Podcast heute gestartet haben, schon so ein bisschen in Floskeln ergeben und gesagt, man muss ja auch mal wissen, wo man herkommt. Deswegen die Frage an dich. Wie bist du zum Humanistischen Verband gekommen? Was waren so deine ersten Aktionen? Was hat dich gereizt, da mitzumachen?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr lange her. Das war schon 1997 oder 98, muss das gewesen sein. Da bin ich einfach in einem Wochenendcamp gefahren, in Vorbereitung auf die Jugendfeiern damals. Das war in Brandenburg gewesen. Und der Anreiz, wie ganz oft in Jugendverbänden, war einfach, ich habe gesehen, dass andere Menschenbetreuer waren und auch also Menschen, junge Menschen, das waren Leute, die waren ein Jahr älter als ich. Und ich habe gesagt, ich will das auch. Und deswegen bin ich da einfach Mitglied geworden, bin zu so einem sogenannten Juhu-Abend, Abend der jungen Humanisten gegangen. Und im nächsten Jahr war ich dann Betreuer gewesen in den Wochenendcamps. Und seither einfach nicht wieder losgekommen, weil die mich einfach überzeugen.
Juhu klingt auch sehr bejahend.
Ja, erklärst du unseren Zuhörenden mal, was unter Jugendfeiern zu verstehen ist?
Jugendfeiern, oh, das ist jetzt eine große historische Geschichte. Also das ist das... Das Gegenstück, was sich die Arbeiterbewegung damals im 19. Jahrhundert erkämpft hat gegen die Konfirmation. Damals musste man konfirmiert werden, um den Schulabschluss zu bekommen. Und als es dann immer mehr Menschen gab, so vor etwa 175 Jahren, die das nicht wollten, ist dann etwas entstanden, was sich über die Jahre dann hin entwickelt hat zu dem Begriff Jugendweihe. Dann gab es ja auch eine längere Phase in der Geschichte, Stichwort DDR, wo das sehr ideologisch, politisch ideologisiert wurde und aufgeladen wurde. Damit kämpfen wir auch heute noch, aber das ist die Tradition, an der wir stehen. Weil wir eben nicht so mit der DDR-Jugendweihe in Verbindung stehen wollten, nennen wir das Jugendfeier, weil wir feiern in der Tat auch diesen Lebensabschnitt, diesen Übergang zwischen nicht mehr Kind sein und noch nicht erwachsen sein.
Ich hatte Jugendweihe, ich weiß nicht, wie...
Ich hatte auch Jugendweihe, natürlich, wie alle bei mir in meinem Alter.
1995, bei Wiebke ist das, glaube ich, noch nicht so lange.
2001.
Aber wart ihr im Friedrichstadtpalast oder wart ihr...
Wir sind beide nicht geborene Berliner.
Schwerin habe ich Jugendweihe gefeiert.
Ja.
Und bei mir im Harz.
Ja, gut. Na gut, im Harz war es garantiert auch ein humanistischer Verband. In
Mecklenburg. Aber es hieß Jugendweihe, auf jeden Fall. Die Bezeichnung war so. Oh, es war sehr schön und es war halt auch das ganz Normale, weil es haben alle gemacht. Also das stand gar nicht in Frage, das da anders zu machen.
Ich fand es auch eine schöne Feier und für mich war das so der Moment der Entdeckung des PCs. Ich habe nämlich als Geschenk einen Personalcomputer bekommen und entwickelte mich dann zu so einem Computer-Freak, der ich heute nicht mehr bin.
Mhm. Aber hier im Friedrichstadtpalast, ich durfte ja dieses Jahr einmal zufällig dabei sein. Und es war schon sehr beeindruckend. Also erstmal auch wie viele. Es ist ja einfach auch eine sehr riesige Bühne, riesiger Raum und ganz ja, auch sehr, sehr gutes Programm und auch eine gute Mischung.
Wir hatten dieses Jahr auch mal internationale Gäste zu Gast gehabt. Also Humanisten aus anderen Ländern, aus Island, die da waren und sich das angeguckt haben. Und die waren absolut beeindruckt und die haben uns nochmal gespiegelt, das ist die weltweit größte Jugendfeier. Das gibt es so in dieser Größe, wie wir sie hier in Berlin im Friedrichstadtpalast haben, nirgendwo anders. Also es ist schon besonders, wobei auch die kleinen Veranstaltungen, muss man an der Stelle sagen. Ich vertrete ja auch Brandenburg mit in Brandenburg. Die haben ihren Reiz, weil sie natürlich auch noch persönlicher sind, aber ja, sowas wie der Friedrichstadtpalast oder auch die Philharmonie, die machen schon was her als Veranstaltungsort, kann man nicht anders sagen. Mhm.
Das stimmt. Wir waren ja eigentlich bei deinem Gang zum Humanistischen Verband schon, weiß ich gar nicht, ob du damit jetzt schon fertig warst. Eigentlich waren wir noch in deiner Jugendzeit gerade.
Ja, das kommt drauf an, wie tief wir gehen wollen, aber gerne können wir da ein bisschen reingucken. Also wie das so, also ich habe so eine ganz klassische Verbandskarriere hingelegt, wenn man das so nennen möchte. Also erst als Jugendverbandler, regionaler Jugendverband, dann im Landesverband Brandenburg aktiv gewesen, habe so die unterschiedlichen Jugendgruppen versucht zusammenzubringen, war dann auf einmal im Landesjugendring im Vorstand gewesen, dann hat man das erste Mal Kontakt mit der Politik gehabt, dann, weil man so gut vernetzt war, kriegt man dann mal so die erste Stelle beim Humanistischen Verband irgendwie nach dem Studium als Referent der Geschäftsführung, geht dann aber nochmal weg, weil man ja auch doch irgendwie Sozialpädagoge ist und ja, das ging so alles parallel. Also habe dann auch nochmal eine Ausbildung zum systemischen Berater und Coach gemacht im Rahmen dieser Rechtsextremismusberatung, wo wir relativ viele Gemeinden und Kommunen beraten haben. Und irgendwann kam halt aber dieser Ruf vom Landesverband mal wieder so, warum arbeitest du eigentlich nicht bei uns, weil ich immer ehrenamtlich aktiv war nebenbei, auch ein bisschen einen Regionalverband mal gerettet habe in der Krise. Und diesem Ruf bin ich irgendwann mal gefolgt, erst als Abteilungsleiter für humanistische Lebenskunde. Das war schon mit jungen Jahren, ich glaube 28 Jahren, mit 400 Beschäftigten, ein ganz, ganz schön großer Sprung damals. Und dann zwei Jahre später bot sich das dann an, dass ich auch einen der beiden Vorstandsposten besitze. Ja, und dann ist das, dann kommt man so mit so jungen Jahren, aber das sitze ich ja auch mit Zweien, denen das ähnlich geht, auf einmal in sehr verantwortungsvolle Position. Mhm.
Nur Mut,
sag ich. Man wächst da rein. Ihr seid ja auch ziemlich groß und Arbeitgeber, hast du auch gerade schon gesagt, ne? Irgendwie 1250 Mitarbeitende.
Mittlerweile sogar schon 1400, genau. Wir wachsen weiter,
ja. Ja, vielleicht kannst du noch mal einmal kurz sagen, für alle, die euch nicht kennen, Jugendfeier, haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber was macht ihr so?
Ja, wir, also zum einen sind wir im Weltanschauungsverband, da gehe ich gleich mal drauf ein, aber um diese Weltanschauung zu verwirklichen, den Humanismus, machen wir ganz viel Praktisches. Also angefangen von Kindertagesstätten, wir haben da 26 Kindertagesstätten in Berlin und Brandenburg, Schwerpunkt in Berlin, wir sind Anbieter des Unterrichtsfachs Humanistische Lebenskunde, für jene, die es nicht kennen, die meisten kennen es. Aber es wird oft verwechselt mit Ethik, das ist nicht. Wir sind der Bekenntnisunterricht aus einer humanistischen Perspektive, das Pendant zum Religionsunterricht, könnte man sagen. An der Stelle, wir machen ganz, ganz viele soziale Angebote. Also das heißt, wir haben Seniorenberatungsstellen, wir haben Pflegestützpunkte, wir unterstützen zum Thema Pflege, Angehörige von Pflegenden zum Beispiel, wir unterstützen Selbsthilfegruppen, aber auch schwangere Frauen, wenn sie sich der Frage nachgehen, ob sie die Schwangerschaft jetzt beenden wollen oder nicht, im Rahmen der Schwangerschaftskonfliktberatung. Wir haben ganz, ganz viele Jugendprojekte auf der anderen Seite, also neben dem Jugendverband, den Jugendfeiern, auch Jugendfreizeiteinrichtungen und was auch meistens sehr imposant ist, also was heißt imposant, aber was, wo wir sehr erfolgreich sind, ist auch die Obdachlosenhilfe. Also ob das in Lichtenberg ist, aber auch hier in Schöneberg haben wir einen kleinen Standort unseres Projektes Neustart. Und wir sind auch Träger von mehreren Hospizen, bis hin zu einem interkulturellen Hospiz, was in Berlin ganz wichtig ist, weil Menschen sterben mit unterschiedlichen Hintergründen, also wollen unterschiedlich auch begleitet werden. Das ist das eine. Und wir haben auch in Berlin eins der beiden Kinderhospize, das Berliner Herz, was wir betreiben. Ja, das ist so mal ganz kurz zusammengefasst, so das ganze Portfolio in großen Arbeitsbereichen neben all unseren verbandlichen Sachen, die wir machen. Da könnte ich jetzt auch noch groß ausholen mit Feierkulturen, also auch Eheschließungen, Trauerfeiern und Ähnliches.
Wir laden ja immer Gäste ein, die was mit Schöneberg zu tun haben. Und ihr habt sehr wohl was mit Schöneberg zu tun. Seit dem letzten Jahr gibt es eine neue Institution hier in Schöneberg in der Potsdamer Straße, das Haus des Humanismus. Das ist ein sehr historisch bewegtes Gebäude, sage ich mal. Ursprünglich Apotheke, dann besetzt mit Kulturangeboten versehen. Und jetzt ihr seit letztem Jahr, ihr fallt auf, also wenn man vorbeigeht, wenn man vorbeifährt. Das ist ein sehr buntes Haus. Es hat mich sehr gefreut, dass auch zum Pride Month groß geflaggt war.
Kurz immer noch ist. Geklaut wurde, ja.
Ja, das passiert ja leider öfter. Aber auch da nur Mut und weiter so. Erzähl mal ein bisschen, was ihr im Haus des Humanismus macht und was ihr noch vorhabt.
Ja, also vielleicht erstmal, wo kommt es her, diese Idee des Haus des Humanismus? Wir hatten bis vor kurzem eigentlich keinen richtigen Ort für unsere Mitglieder. Und wir sind mittlerweile 17.000 Mitglieder, gut in Berlin und Brandenburg, aber viele davon auch in Berlin. Das heißt, es braucht ja auch Angebote, Treffpunkte, und dann haben die Mitgliedergruppen sich immer getroffen, so in Kitas abends, aber das ist ja, da kriegt man keine Identität zustande irgendwie, sondern Gruppen brauchen ja auch einen Ort, wo man sich wohlfühlen kann, und deswegen kam die Idee, wir schaffen hier ein Mitgliederbüro, weil der Arbeitstitel jetzt heißt es richtig, Haus des Humanismus. Und wir waren lange auf der Suche gewesen, hatten am Ende zwei Standorte, einen in Marzahn-Hennersdorf und einen in Schöneberg im Angebot. Jetzt ist das kein Geheimnis, dass mit der Grundausrichtung wir insbesondere erfolgreich sind in den ehemaligen Ostbezirken. Und dann war so ein bisschen die Frage im Raum, so, wo gehen wir hin? Also Identität stärken nach Marzahn oder nochmal irgendwie was Neues machen? Und ja, am Ende hat Schöneberg tatsächlich auch als Ort, als kleines Berlin, sage ich immer, hat so bis auf die Randbezirke sozusagen, hat Schöneberg alles, was Berlin auch hat. Also von Personengruppen, Bevölkerungszusammensetzungen und auch von schönen Ecken und ja, nicht ganz so schönen Ecken, die noch Nachholbedarf haben. Und deswegen passte das auch irgendwie zu uns, weil wir auch so ein nicht fertiger Verband sind. Also wir sind auch stetig im Wandel und im Wechsel und in Entwicklung. Und wir wollten auch den Mut haben, einfach mal dahin zu gehen, wo wir auch noch nicht so stark sind, auch von der Mitgliedschaft. Also wir sind tatsächlich so Neukölln, Kreuzberg, da haben wir eine starke Identität und Geschichte. In Schöneberg hatten wir die so noch nicht, außer vielleicht in einer anderen Organisation, da komme ich später noch zu. Und insofern haben wir dann auch noch das Gebäude gesehen. Also du hast es kurz angesprochen, das KOB, die alte Kultkneipe, die es gab, wo selbst die Toten Hosen aufgetreten sind, das besetzte Haus mit einem Verein, der das mittlerweile trägt, das sind die jungen Rationalisten. Allein der Name, der passt schon so hervorragend zu uns. Dieses Verein ist so, also das hat alles gepasst. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen dahin. Ja, was machen wir da jetzt? Also wir haben relativ viele Mitgliedergruppen, die sich da treffen. Wir haben Arbeitsgemeinschaften, die sich da treffen. Also die letzte große, die wir hatten, die für viel Aufsehen gesorgt hat, war die Arbeitsgruppe zum Thema Schwangerschaftskonflikt. Wie wollen wir eine neue Gesetzgebung haben in Deutschland? Der Frage ist sie nachgegangen. Wir haben aber auch ganz viele Fachveranstaltungen. Also ob das Lesekreise sind, aber auch richtig große Veranstaltungen zusammen mit unserer humanistischen Akademie zum Thema jetzt auch Frieden. Sehnsucht nach Frieden war das letzte große Thema. Und wir machen Veranstaltungen mit Kooperationspartnern. Also jetzt zuletzt zu Gast war auch der DGB gewesen, zum Beispiel, mit dem wir uns zusammen getroffen haben, ausgetauscht haben, aber auch mit dem Paritäter. Letztens erste Veranstaltung zum Thema Erschleichen von Leistungen, also Schwarzfahren, wie viele Menschen hier inhaftiert werden, das kann ja so auch nicht weitergehen. Solche Veranstaltungen machen wir, und gleichzeitig versuchen wir immer irgendwie jemanden da zu haben. Wir haben das mittlerweile mit Öffnungszeiten ganz klar eingegrenzt, weil es kommen Menschen vorbei, gucken einfach rein. Wir kriegen auch ganz viele Anfragen aus dem Kiez. Die Menschen möchten mieten, gerne die Location mieten, weil die natürlich auch sehr schön geworden ist. Dürfen wir leider nicht und widerspricht auch ein bisschen dem, was wir da eigentlich haben wollen. Es soll so das Haupthaus sein des humanistischen Verbandes, die Hauptanlaufstelle und auch der Ort, wo sich Humanistinnen und Humanisten, egal ob Mitarbeitende oder Mitglieder, Freundinnen, wohlfühlen. Das soll es sein. Und trotzdem offen ins Kiez agieren, das du hast gerade angesprochen, die Farbe. Ja, uns war wichtig, dass alle wissen, da kommt was Größeres, das ist was Neues, das ist was anderes, das ist jetzt keine Kneipe mehr. Das ist auch nicht, also wir wollten neugierig machen auf das, was da kommt. Und das, glaube ich, mit dem Farbanstrichen, dem knalligen Pink, Orange, Grün, was da zwischendurch mal war, ganz gut gelungen. Ja, soweit erstmal. Großer Ausschlag.
Das fällt auf jeden Fall auf.
Ja.
Das stimmt.
Und du sagst, die Flaggen wurden schon geklaut. Das heißt, ihr habt auch mit Vandalismus zu tun.
Ja, das ist glaube ich, also erst in Schöneberg, auch in der Gegend, jetzt nicht verwunderlich, wo wir da sind. Also umso wichtiger ist es ja, Flagge zu zeigen. Aber schon im letzten Jahr hatten wir die Regenbogenflagge an einem Balkon oben drüber angebracht. Da haben unsere Nachbarn sozusagen mitgemacht, aber auch die wurden mit Eiern beworfen. Die mussten wir regelmäßig waschen. Und jetzt haben wir richtig am Haus, so, da haben wir sowieso immer so eine Fahne, wo insbesondere unser Logo dran ist. Die haben wir jetzt ausgetauscht und die wurden, also wir haben eigentlich gedacht, so lange hängen sie gar nicht, so nach 2 Wochen waren sie weg. Und einmal haben wir noch nachgeflaggt, aber dann kam jetzt wieder der Pride Day, war auch vorbei. Dann haben wir auch wieder die normale Beflaggung. Ja, aber die bleibt die normale Beflaggung. Genau, da haben wir nicht das große Problem. Und nächstes Jahr, es sind ja auch wieder Pride Weeks.
Ihr könnt euch ja vorbereiten und noch mehr Flaggen im Petto haben und da immer weiter Flagge zeigen. Das haben wir auch an anderen bei der Gemeinde Altschöneberg hier, bei der Kirchengemeinde ist das ja auch, dass deren Regenbogen-Flaggenbanner regelmäßig entfernt wird und die jetzt einfach auch einen Vorrat sich angeschafft haben.
Ja, genau so muss man da rangehen, ja.
Du hast schon ein Projekt, was ihr auch noch in Schöneberg habt, mit der Wohnungslosenhilfe erwähnt, aber ihr habt noch mehr direkt in Schöneberg, ne? Kannst du noch mal sagen, was ihr noch...
Ja, wir haben hier in Schöneberg auch direkt noch eine Kita, da müsste ich jetzt nachgucken, wo die ist, Spornholzstraße, glaube ich. Und dann haben wir neben der Obdachlosenhilfe insbesondere das Haus des Humanismus und haben da ein starkes Seniorenprojekt drin nochmal. Also da geht es insbesondere um das Seniorenbüro am Puls, heißt das. Und da gibt es unterschiedlichste Formate. Also da gibt es einfach nur Kaffeetrinkrunden, muss man sozusagen unter Leute kommen, nicht alleine sein. Aber da gibt es auch richtige Gesprächskreise, philosophische Gesprächskreise gar, die sich um Fragen kümmern, warum, wieso, weshalb sind wir eigentlich hier und so weiter. Es gibt aber auch ganz klare Beratungsangebote zum Thema Vorsorge. Was kann man tun? Wie kann man Vorsorge treffen für das, was so alles in den nächsten Jahren vielleicht auf uns zukommen könnte? Also auch in Richtung Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und so weiter. Ja, das sind leider erstmal, wenn man nur auf Schöneberg guckt, die einzigen Angebote. Ich habe in der Vorbereitung natürlich auch extra nochmal so den ganzen Bezirk angeguckt. Also wenn man so ein bisschen nach Tempelhof nochmal runterguckt, haben wir im Ursteinhaus unten auch die Fachschule für Sozialpädagogik. Da werden insbesondere Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Klar für unsere Kitas, aber auch für andere Kitas. Also wir sind da nicht nur exklusiv. Das ist so das, was wir derzeit hier in Schöneberg und Tempelhof angrenzend sozusagen alles umsetzen.
Ich vermute mal, das ist die Spunholzstraße.
Ja.
Das ist Friedenau. Bevor wir wieder Zuschriften bekommen, dass wir Friedenau in Schöneberg einleiten wollen. Aber ganz viele denken immer, das ist so ganz knapp Grenze.
Okay, gucke ich mir nochmal an.
Ja.
Vielleicht haben wir eine Grenze genau. Vielleicht ist der Gartenzone in Schöneberg.
Das könnte sein, ja. du hast ja schon zum Stichwort Weltanschauung gesprochen, kurz ein paar Sätze gesagt. Wenn man sich die Definition von Weltanschauung ansieht, dann geht es darum, wie man die Welt, die Natur, den Menschen in seiner Art und Weise, in einer bestimmten Form und Art begreift. Was macht ihr konkret? Warum braucht es eigentlich sozusagen eine humanistische Weltanschauung und wie geht ihr daran? Wie überzeugt ihr im Zweifel beziehungsweise wie holt ihr Menschen ab? Und wie bringt ihr euer Produkt, nenne ich das jetzt mal, an die Frau, an den Mann?
Ja, das, gegen das Produkt wehre ich mich, aber das erkläre ich nicht.
Ja, bitte.
Warum? Das ist eine fast historische Frage sozusagen. Weil man muss schon wissen, dass also unser Verband über 120 Jahre alt ist. Ich habe die Tradition der Jugendfeier gerade erwähnt, die ist ja schon 175 Jahre alt. Am allergrößten waren wir in der Weimarer Republik, also die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Da hat der Freidenkerverband tatsächlich 600.000 Mitglieder hier in Berlin und Brandenburg gehabt. Das war ist eine richtige Größe, Kerngeschäft im wahrsten Sinne, war eine Art Versicherung. Wer dort Mitglied war, hat eine Feuerbestattung bekommen.
Ja.
Und das war für viele wichtig. Da ist auch in der Tat eine ganz enge Verknüpfung mit vielen SPD-Organisationen dahinter gewesen, also ob jetzt USPD oder SPD. Da haben wir auch die Blütezeit gehabt, als die weltlichen Schulen entstanden sind. Also damals war ja noch die Schulaufsicht in kirchlicher Hand. dann kamen erst so Menschen wie Adolf Hoffmann, die dann das zum Start gebracht haben. Und dann hat man angefangen, so über weltliche Schulen, weg von Bekenntnisschulen hin zu weltlichen Schulen nachzudenken. Das kann man so sagen, waren die ersten reformpädagogischen Schulen. So, und dann kam ja 1933, wir waren leider eine der ersten Organisationen, die von der SA gestürmt wurden. Dann hat man noch kurz versucht, die Freidenker so auf die eigene Seite zu ziehen, hat dann aber schnell gemerkt, dass das so nicht ganz gut klappt und hat dann den Verein liquidiert. Viele waren auf der Flucht gewesen, kamen in KZs und so weiter. Also die nicht so schöne Geschichte von Deutschland. Und nach der Wende war es in der Tat so, dass relativ viele Menschen christlich gebunden waren. Also über 90%. Und dann war das auch logisch, dass die BRD natürlich auch ihre Regeln und so weiter so aufgebaut hat, dass die meisten Kooperationen auch werteorientiert in den Kirchen stattfanden. Und jetzt über die Jahre und der Zeit, muss man ja auch sagen, gerade in Berlin, wenn man sich die Anzahl der Kirchenmitglieder anschaut, ist das nicht mehr viel. Man kann auch mal andersrum fragen, das machen wir regelmäßig in repräsentativen Umfragen, wer hat denn ein dezidiert humanistisches Weltbild? Also da gibt es ein paar Fragestellungen, wo man da so hinkommt. Also schließt auch aus, dass es was Übernatürliches gibt, zum Beispiel. Und da kommen wir in Berlin auf 66%, in Brandenburg sogar noch mehr. Das heißt aber, wir haben trotzdem noch eine Bundesrepublik und auch ein Land Berlin, was immer noch relativ stark darauf ausgerichtet ist, nur mit zwei großen Staatskonfessionen zu agieren. Und das passt eben nicht mehr. Also das passt zum Beispiel bei Staatsakten nicht mehr, wo automatisch ein ökumenischer Gottesdienst davor ist. Das passt zum Beispiel nicht, wenn die Bezirke, die trauern manchmal den Verstorbenen, die alleine verstorben sind und keine Angehörigen mehr haben. Ja, mit wem trauern die? Da wird natürlich die evangelische Kirche beauftragt, weil ich auch verstehen kann. Die macht da meistens noch einen ökumenischen Gottesdienst. Manchmal denkt man auch noch an die Muslime. Wir haben jetzt die ersten Bezirke, die uns auch anfragen und erfolgreiche zusammenarbeiten. Aber da geht es eben darum, dass da auch eine weltliche Perspektive mit dabei ist. Wir haben aber auch, ist mir auch bekannt, in der Polizeifachschule gibt es eben Andachten und Gottesdienste zur Eröffnung des Schuljahres in Institutionen. Wir haben in Gesetzen immer noch so Sätze drinstehen, im SGB 8, im Kinder-Jugend-Hilfegesetz steht zum Beispiel drin, Religionsgemeinschaften sind so sinngemäß per se anerkannte Träger der freien Jugendhilfe. Das sind alles so Punkte, wo wir einfach in einem gesellschaftlichen Transformationsprozess stehen und wo es eben auch eine weltliche Perspektive braucht. Auch eine Vertretung von Menschen, die sich eben nicht religiös einordnen, aber ganz klar Werte haben. Und das sieht man dann immer dann, wenn es politisch um so die großen Sinn- und Moralfragen geht. Hatten wir erst jetzt im Bundestag gehabt zum Thema Sterbehilfe. Kommt auch gerade wieder zum Thema, wie regeln wir die Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Da hilft es eben nicht, wenn man nur auf die sicherlich großen und auch sehr fundierten Organisationen der Kirchen zurückgreift. Das kann nicht die einzige Perspektive in Deutschland sein. Und deswegen braucht es eben einen humanistischen Verband, der eine Weltanschauung aus dem Menschen heraus, aus der Menschenwürde ableiten kann und dazu nicht zurückgreift auf transzendente Vorstellungen oder Wesen, die es da geben könnte, aus diesen religiösen Perspektiven.
Hier sitzen zwei, die nicken.
Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Wir haben hier schon das für die Hörerinnen und Hörer, wir haben schon ein Paket zur Seite gestellt bekommen, in einem Beutel mit ein bisschen Infomaterial. Und ich habe mir auch sagen lassen, ein Mitgliedsantrag.
Da ist auch die Frage, wie werben wir für unser, in Anführungszeichen, Produkt? Nee, wir werben natürlich für die Überzeugung und dafür, dass es wichtig ist. Also im Grundsatz erstmal humanistische Gedanken liegen ja vielen Menschen nicht fern. Aber warum ist es auch wichtig, sich dafür politisch einzusetzen und groß zu machen? Das habe ich gerade so ein bisschen erläutert, einfach für eine Teilhabe, auch eine humanistische Teilhabe auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite machen wir dann natürlich auch ganz viele spannende Sachen, die ich gerade schon angedeutet habe, wo es einfach wichtig ist, dass die Menschen, die das tun, also ich sag mal so Stichwort Kinderhospiz, die brauchen halt auch eine moralische Unterstützung. Und da hilft es, wenn viele Menschen einfach dabei sind und zeigen, wir gehören dazu. Und wir haben vielleicht nicht viel Zeit, aber so ein symbolischer Beitrag, der jetzt auch nicht viel kostet, so ab 5 € pro Monat, demnächst ab 3 € pro Monat ist man dabei. Hoffentlich, wenn die Mitgliederversammlung dazu beschließt, dann. Ich glaube, das können viele Menschen machen.
Nee, Mitgliederwerbeblock auch schon
drin. Ja, genau. Und es ist Instagram-tauglich. Auf der Informationstasche ist der Hashtag jetzt Humanismus drauf.
Eine unserer Kampagnen im Rahmen des Haus des Humanismus, genau, als wir gestartet sind letztes Jahr.
Sehr gut. Ein Projekt, was ihr auch hier in Berlin habt, nicht in Schöneberg, aber in Berlin, ist auch ein queeres Jugendzentrum in Treptow.
Ja.
Das ist ja noch ganz, ganz neu und frisch, ich glaube seit Januar. Ne?
Ja.
Und auch vom Land mit gefördert. Und jetzt stand ja gerade in der Zeitung, dass die Finanzierung nicht mehr ganz so sicher ist und das im Haushalt, der jetzt ansteht, noch nicht mit drin ist. Das habt ihr ja auch öffentlich gemacht, ihr habt ja auch Pressemitteilungen dazu gemacht und so. Und ich habe mich da als queerpolitische Sprecherin auf Landesebene natürlich auch schon mit beschäftigt und ganz klar, also das muss weiter finanziert sein, also ihr und Spandau sind ja die neuen Angebote, in Pankow gibt es schon länger ein queeres Jugendzentrum und auch in anderen gibt es so teilweise Angebote und das brauchen wir einfach und wir brauchen das auch gerade in Treptow, weil das einfach nicht immer alles nur in der Mitte sein kann, sondern das auch ein bisschen über die Stadt verteilt sein muss. Deswegen, also vielleicht kannst du einmal ein bisschen sagen, was ihr da macht oder bisher gemacht habt in dem queeren Jugendzentrum und dann auch gerne nochmal ein bisschen den Appell, dass das natürlich weitergehen muss.
Ja, also vielleicht erstmal im Grundsatz dazu, also die Grundidee war ja, dass man sagt, wir machen jetzt nicht nur ein queeres Jugendzentrum irgendwie zentral, wo dann irgendwie natürlich alle queeren Jugendlichen dann da hinkommen, sondern man schafft natürlich zwei dezentrale Angebote, dass man möglichst wohnortnäher sein kann. Gut, dezentral ist nur auch nicht in Treptow-Köpenick, also ist eher im zentrumsnahen Bereich, aber Spandau oder andere zum Beispiel, was jetzt nicht von uns ist, aber das ist nur wirklich auch mal ein bisschen weiter ab vom Schuss. Also im Grundsatz ist ja jedes Jugendzentrum sollte auch queer öffentlich sein oder geöffnet sein, aber als jemand, der nur aus Sozialarbeiter ist und auch aus der Jugend- und Sozialarbeiterschaft kommt oder Jugendsozialarbeit damals betrieben hat, also man kann sich in viele Dinge hineinversetzen, auch als Jugendsozialarbeiter und kann dann auch beraten und kann, also begleiten ist es ja eher auch und unterstützen. Und Jugendliche sind ja erstmal per se in einer ganz schwierigen Situation. Also da gibt es diese Abgrenzung von den Eltern, also Pubertät ist ja, wenn die Eltern schwierig werden, da gibt es diese Identitätsfindung an der Stelle, die suchen, die wollen sich selbst verwirklichen und wollen sich überhaupt eine eigene Identität schaffen. Also Loslösungsprozesse auch vom Elternhaus. Deswegen gibt es ja Jugendfreizeiteinrichtungen, also Orte, wo sich Jugendliche selbst finden können. Und jetzt haben wir hier noch eine Gruppe von Jugendlichen, die genau in dieser Phase nochmal ein richtig großes Paket oben drauf hat. Nämlich in der Findungsphase, wer bin ich eigentlich? Und dann auch noch in der Gesellschaft an vielen Punkten mit Ablehnungen zu tun. Das heißt also, die müssen sich viel, viel stärker emanzipieren an der Stelle und brauchen viel mehr Unterstützung. Und das kann, also ich nehme das einfach mal auf mich, das kann so ein normaler Sozialarbeiter wie ich, kann das schwierig unterstützen. Ja, da gehört es auch dazu, dass man die Lebenswelt kennt, dass man sich dazu auch nochmal fortbildet. Was bedeutet das eigentlich? Auch emotional, auch aus einer psychologischen Perspektive. Was sind da die Punkte? Auch wie unterstützt man bei einem Coming-out? Auch in der Öffentlichkeit, in der Schule, was da für Konflikte auf einen zukommen können, aber auch im Elternhaus allein. Also ich kann das groß und breit ausbreiten. Ich finde, das ist ein absolut richtiger Schritt. Ich finde, es ist eher wenig. Was haben wir gemacht? Als allererstes Mal haben wir in diesem Jahr probiert, Fachpersonen zu finden. Weil damit fängt alles an. Und da waren wir jetzt gerade an dem Punkt, dass wir Fachpersonal hatten. Und das Grundkonzept sieht so aus, dass es die ganze Woche ein queer offenes Haus ist, selbstverständlich, wo auch Menschen sich beraten lassen können, wo man aber auch einfach abhängen kann, aber eben auch niedrigschwellige Angebote hat an der Stelle und dass es auch einen Abend in der Woche gibt, wo wirklich nur geöffnet ist für Menschen, die sich jetzt im Rahmen von queer sehen oder denken, dass sie vielleicht dahin gehören können. Und das ist jetzt gerade, also man muss das ehrlich sagen, wir laufen da gerade an. Also das ist immer die Vorstellung in Zuwendungsprojekten, so ab 1. Januar, hier habt ihr Geld. So, und dann läuft das ab 1. Januar, aber wir alle kennen den Fachkräftemarkt derzeit. Also wir sind gerade dabei, das richtig hochzufahren. Und jetzt kriegen wir die Information, okay, nächstes Jahr dann Halbierung der ganzen Mittel für dieses queere Projekt, für diesen queeren Aufsatz. Das heißt, ad hoc, die Fachkräfte, die wir gerade gebunden haben, die müssten wieder gehen. Können wir vielleicht noch eine von beiden halten, aber auch die ganzen Angebote und so weiter werden jetzt massiv zurückgefahren. Und das ist das tut so weh. Das ist das, was ich auch so.
Wer finanziert das? Die Bildungsverwaltung?
Das sind zwei Zuwendungsgeber, einmal Bezirk, 100.000 und die Senatsverwaltung.
Bildung, Familie, Jugend.
Vermutlich bin ich genau, ja. Aber wenn du das sagst, wird das stimmen. Genau, und ich kann das ja auch, also jetzt als jemand, der ja auch politisch in vielen Prozessen so mitdenkt, kann ich das ja auch im Rahmen einer Haushaltsaufstellung grundsätzlich verstehen, dass das ausfällt. Zeigt leider auch, dass die Senatsverwaltung anscheinend da intern nicht die größte Priorität sieht, weil sonst wäre es ja schon drin. Nun gut, aber es gehört da rein meines Erachtens, weil es wäre so ein Rückschritt, wie wir sind. Wir sind doch in Berlin eigentlich gerade auf dem noch wirklich auf dem Weg dahin, dass wir sagen, okay, wir gucken uns das Thema sehr genau an. Da sind andere Städte in Deutschland schon weiter. Und deswegen, ja, wäre das ein fataler Schritt in die falsche Richtung.
Ein Teil des Haushaltsgesetzgebers sitzt ja hier mit am Tisch, also ja. Wiebke in dem Fall.
Ja.
Ist verstanden.
Die sieht das auch so.
Die entscheidet das ja auch alleine.
Das wäre eine leichte Überforderung einerseits.
So ein paar große politische Themen, du hast das Thema Sterbehilfe ja schon angesprochen, sind ja bei euch auch jeden Tag präsent in eurer politischen Arbeit, in der Formulierung von Positionen, Positionspapieren und das Herantragen in die Politik und auch die Diskussion mit der Politik. Kannst du noch mal so ein paar Schlaglichter nennen, was so die großen Themen sind, die ihr bearbeitet und vielleicht noch mal auf Berlin heruntergebrochen oder wenn Schöneberg auch möglich ist, dann gerne auch Schöneberg. Was sind so eure nächsten Projekte, die ihr vorhabt?
Ja, ich fange erstmal mit dem großen Ganzen an und am Ende versuchen wir mal zu Schöneberg noch mal zu kommen. Ja, die großen Themen, die habe ich gerade schon genannt. Also das ist eben genau die Frage des selbstbestimmten Sterbens. Also wir finden schon, dass wenn ein Mensch den ausgeprägten Wunsch hat, sterben zu wollen, dann muss man diesen Wunsch auch respektieren und im Zweifel auch das ermöglichen, sofern das ein wirklich ausgeprägter und fundierter Wunsch ist. Also wir reden jetzt nicht von Menschen, die mal depressiv sind, was ja uns immer entgegengehalten wird und dann aus einer psychischen Belastung heraus sagen. Sie wollen nicht mehr leben. Und wir sind da ja auf einer rechtssicheren Seite. Das Bundesverfassungsgericht hat an der Stelle das ja auch nochmal bestätigt. So soll es kommen. Jetzt gab es keine Gesetzgebung. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber da gibt es natürlich viele Kräfte, die das ganz anders sehen. Das ist das eine Thema. Der Schwangerschaftsabbruch ist das andere Thema. Also es ist derzeit in Deutschland schlichtweg strafgesetzlich verboten, eine Schwangerschaft abzubrechen. Das muss man an der Stelle sagen, es gibt eine Ausnahmeregelung davon, aber formal steht das in den Paragraphen, auch in den Paragraphen neben Mord. Also nur um die Reihenfolge da nochmal klar zu ziehen, da gehört das nicht hin, Punkt aus Ende. Also es muss möglich sein im Rahmen des Selbstbestimmungsrechts der Frauen in Deutschland, dass man hier eine Entscheidung treffen kann und ganz in die Richtung Selbstbestimmungsrecht. Es ist der Körper der Frau an der Stelle und bis zu einem gewissen Punkt muss das vollkommen unkritisch in Deutschland auch möglich sein, ohne dass wir hier ganz große moralische Steine in den Weg legen. Ja, und dann haben wir das große Thema auch bundesweit. Also es gibt zum Beispiel in der Bundeswehr eine Seelsorgeeinrichtung. Es gibt dort auch lebenskundlichen und religiösen Unterricht. Das alles sind Fragestellungen natürlich auch, also auch Soldaten. Da finden die gleichen Transformationsprozesse statt wie auch in der Gesellschaft. Auch die sind nicht mehr überwiegend religiös und die kommen natürlich in schwierige Situationen. Und wenn Soldatinnen und Soldaten dann Unterstützung brauchen, ist vielleicht ein religiöser Ansprechpartner nicht der richtige. So, das ist der Punkt, wo wir durchaus auch schauen, ob da was möglich ist. Wir gucken aber nicht nur auf die Militärbegleitung an der Stelle, sondern auch in die Richtung Krankenhäuser, auch in die Richtung Gefängnisse und so weiter. Überall da, wo es eben aus der Vergangenheit auch noch verständlich, aber jetzt irgendwie nicht mehr zeitgemäß diese Seelsorgeangebote gibt. Ja, das sind die übergreifenden Themen. In Berlin haben wir gerade zwei ganz große Themen. Das eine Thema hat man vielleicht aus der Presse mitbekommen. Wir haben hier eine humanistische Hochschule auf den Weg bekommen. Das ist derzeit noch eine freie Hochschule, soll sie aber gar nicht sein. Sie soll eine sogenannte konfessionelle Hochschule sein. Das ist was anderes, so analog zu der evangelischen und katholischen Hochschule. Das ist aber ein formaler Akt, der muss auch vollzogen werden. Und der ist noch nicht vollzogen. Das ist unser großes Thema, wo wir gerade dran sind, weil das, ja, wir brauchen einerseits mehr Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, das ist das eine. Und das andere ist genau das Thema, was wir die ganze Zeit schon hatten. Also man kann einen Staat konfessionelle Hochschulen betreiben, wie eine katholische und evangelische, da muss man es aber auch plural machen und im Zweifel auch eine humanistische dazu nehmen. Oder aber man kann es nicht machen. Dann sind wir auch raus. Aber dann werden auch die katholische und die evangelische raus. Und deswegen sagen wir, das ist auch ein abgeleiteter Rechtsanspruch, der dahinter steht. Den müssen wir an der Stelle dann jetzt auch durchsetzen, weil die Hochschule ist da, die ersten Professorinnen und Professoren sind berufen. Das heißt, der Studienbetrieb geht los und jetzt müssen wir bloß noch in die richtige Spur kommen. Ja, und was geht? Ja, das nächste Thema auf Berlin-Ebene vielleicht ganz kurz ist das ganze Zuwendungsgeschäft. Also wer im sozialpraktischen Tun unterwegs ist, ja, alles wird teurer, das brauche ich nicht erzählen. Auch unsere Kosten steigen an jeder Stelle und die Zuwendungsprojekte, die sind mittlerweile so ausgelegt, dass sie defizitär laufen. Also wir als humanistischer Verband geben im Jahr etwa 300.000 Euro aus in so soziale Projekte wie Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Seniorenberatung, Beratungsstellen, Pflegeberatung und so weiter zu realisieren, auch Jugendprojekte. 300.000 Euro, die natürlich an anderer Stelle fehlen und die bringen wir so selbst mit und da fordern wir seit einigen Jahren schon eine Angleichung mit dem Paritäter, jetzt aber auch mit vielen Verbänden aus der Liga, der Spitzenverbände, dass wir diese Gemeinkostenpauschalen, also das, was die Träger brauchen, um dieses Projekt überhaupt umzusetzen, also ich sag mal die Mietkosten für eine Geschäftsstelle zum Beispiel, der Drucker, der da rumsteht und die ganzen Zuwendungsausträge in dreifacher Ausführung groß ausdruckt und so weiter, was da alles hintersteht, dieser ganze Aufwand, das kostet halt Geld. Und da haben wir oftmals so 4-5%, das ist aber bei weitem nicht auskömmlich. Und deswegen fordern wir eine Pauschale, ganz wichtig, Pauschale nicht abzurechnen, in Höhe von 12%, weil wir uns, glaube ich, diesen Bürokratieaufwand da wirklich sparen können an der Stelle. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Aber da sind die Abgeordneten gefragt.
Genau, Wiebke.
Ja. Und das Thema vielleicht Schöneberg. Also in Schöneberg geht's. Ich habe ja erzählt, dass das Haus des Humanismus insbesondere so unser Verbandshaus ist. Und das natürlich in der Verbandweg stark wirkt. Aber so ein Haus darf nicht losgelöst von Ort, wo es existiert, sein. Das macht auch gar keinen Sinn. Deswegen sind wir hier schon vernetzt, zum Beispiel mit dem Netzwerk der Religionsgemeinden, so heißt es, glaube ich. Das ist so in Nordschöneberg angesiedelt und die benennen sich jetzt so um, weil wir da eine enge Kooperation haben, auch ins Netzwerk der Religionsgemeinden und Weltanschauungsgemeinschaften. Also das, da kommt man uns auch entgegen, da freuen wir uns sehr drüber. Da sind wir vernetzt. Wir sind aber auch mit am Rundentisch der Senioren mit dabei. Also so langsam. Wir sind jetzt auch erst ein Jahr da, ein bisschen mehr als ein Jahr. So langsam fangen wir an, auch so die ersten Fühler nach rechts und links auszustrecken und dass ich glaube, wenn man so 10 Jahre weiterguckt, werden wir natürlich vernetzt sein. Wenn man 50 Jahre weiterguckt, denke ich, wir haben in jedem Bezirk ein Haus des Humanismus und dann wird das hier auch ein sehr, sehr lokales Haus sein natürlich.
Das ist ja schon eine gute Überleitung zur letzten richtigen Frage, die wir haben, bevor wir gleich noch zum Lieblingsort kommen. Genau, der Blick in die Zukunft. Also was du dir für Schöneberg noch so vorstellen kannst, hast du ja gerade schon gesagt. Mhm. Gibt es noch weitere Sachen? Was habt ihr noch so vor als HVD?
Oh, eine ganze Menge haben wir vor. Also vielleicht die eine große Sache ist, also wir müssen gerade wirklich ein bisschen gucken, dass wir dieses Ganze, das bleibt dabei, dieses Zuwendungsgeschäft ist gerade wirklich schwierig. So, und es gibt eben viele andere Träger, die schon anfangen, ihre Projekte alle abzustoßen. Wir wollen das nicht tun, aber wir kommen immer mehr in Schwierigkeiten. Das heißt, mein großes Thema wirklich in der Zukunft jetzt ist dieses ganze die ganzen Zuwendungsförderungen ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen in Berlin und anzupassen mit ganz vielen anderen großen Trägern. Das ist, man merkt, wenn ich das hier so nenne, so prominent, dann ist das, dann wie wichtig das ist, obwohl das ja nur so ein bürokratisches Thema ist. Das nächste Thema ist, wir wollen unsere ganze Feier- und Beratungskultur viel, viel stärker aufstellen. Also wir beraten und begleiten Menschen in den schönen Momenten des Lebens, aber auch in den schwierigen Momenten des Lebens. Also das heißt, wir bieten Namensfeiern an, wenn neue Kinder zur Welt kommen, Ehefeiern an, aber auch Trauerfeiern. Und diese unterschiedlichen Angebote, die wollen wir gerne voranbringen. Da sind wir jetzt eher in den Startlöchern sozusagen und die Anzahl der Feiern, die wir da derzeit haben, ja, die sind relativ gering gemessen an unserer Größe, aber da startet jetzt ein großes Angebot nochmal und das das ist so genau das, was wir auch viel mehr voranstellen wollen. Das ist ja auch das Haus des Humanismus. Also wir sind mehr als eben ein Sozialverband. Wir haben ganz andere Themen, die dahinter sind. Und wir wollen uns viel, viel stärker politisch vernetzen. Das gehört eben auch dazu, weil wir nur, wenn wir ein Ratgeber für die Politik sind, auch in moralisch-ethischen Fragestellungen, können wir eben auch wirksam werden. Ja, und das A und O bleibt, und das tut mir leid, dass ich es nochmal sage, aber bleibt die humanistische Hochschule. Die muss auf den Weg gebracht werden, weil derzeit, also wir stehen jetzt vor dem Scheideweg, das kann man an der Stelle sagen, entweder wir machen jetzt eine private Hochschule daraus, eine profitorientierte müssen wir dann sein, weil das kostet alles sehr, sehr viel Geld, was dort fabriziert wird, oder aber man kommt in diese ganz normale Förderung der konfessionellen Hochschulen rein, wo vieles möglich ist und können dann auch eben ein wirklicher Partner sein zur Ausbildung von sozialpädagogischen Fachkräften, die nicht 600-700 Euro im Monat bezahlen müssen.
Wir nehmen das nochmal mit, weil wir beide müssen da nicht überzeugt werden. Andere in unserem Verein auch nicht, aber wir haben den Wink verstanden. Wir kommen zur letzten Kategorie, Wiebke, der Lieblingsort.
Genau. In jeder Folge darf unser jeweiliger Gast einen Lieblingsort in Schöneberg benennen. Einen Lieblingsort. Da wird manchmal ein bisschen getrickst, aber einer soll es sein. Micha und ich haben das Glück, dass wir jedes Mal einen nennen können. Das heißt, wir haben schon eine ganze Liste, die wir genannt haben, müssen manche schon überlegen, aber... Dein Lieblingsort?
Also es, meine Antwort wäre an der Stelle natürlich klar, deswegen nenne ich die so nicht.
Gut.
Nee, in der Tat, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, es gibt so einen Punkt in Schöneberg, der steht uns sehr, sehr nah. Der kommt aus einer anderen Ecke, aber von einem Grundansatz. Und das ist in der Tat die Urania. Weil die Urania natürlich mit ihrem ganzen Wirken, aufklärerischen Wirken und so weiter, ganz nah bei dem ist, also so Wissenschaftsorientierung, auch den Menschen nahe zu bringen und da zu sein. Und auch das, was da jetzt alles passiert in Richtung bürgerschaftliches Engagement, was sie da noch weiter aufbauen, alles. Also das ist eine Organisation, die steht uns so gedanklich sehr nah. Und das ist auch der Ort, ich bin so ein großer Fan von den ganzen, auch vom Kulturvolk, von der Freien Volksbühne und so weiter. Ist auch historisch sehr eng mit uns verkoppelt, solche Grundideale. Und insofern, ja, es bleibt und ist die Urania in Schöneberg. Natürlich neben dem Haus.
Sehr gut. Michael, ich habe uns gerade schon ein bisschen angegrinst, weil wir auch die Urania hier schon zu Gast hatten. Ja. Wir waren sogar da beim vorherigen Direktor und hatten auch eine Podcast-Aufnahme. Das war auch wirklich sehr spannend und die sind ja auch gerade sehr dabei, in den Kiez hineinzuwirken.
Genau, zum Bürgerforum bauen sie sich ja um eine Agora und wie das Konzept ist. Es ist ganz spannend, was da passiert. Und es gehört tatsächlich nach Schöneberg. Ganz viele glauben ja immer schon, dass da Mitte beginnt. Nein, sowohl die Urania als auch das KDW gehören nach Schöneberg. Das sei an der Stelle nochmal gesagt. Wiebke, dein Lieblingsort heute?
Mein Lieblingsort diesmal ist in der Nähe vom Haus des Humanismus, an der Ecke Potsdamer Palaststraße, also quasi vor dem Palacium, dem sogenannten. Dieser kleine Platz, den es gibt, der ist jetzt nicht super schön, ne? Aber da findet immer mehr statt. Also da war irgendwie von der Stadtteilkoordination im Juni ein Bildungsfest, wo ganz viele Stände, Initiativen und leckeres Essen da war und der Platz belebt war. Und die SPD Schöneberg City wird da auch ein kleines Familienfest machen am 3. September nachmittags. Also gern vorbeikommen und sich den Platz mal selber angucken, wenn er belebt ist.
Das gegenüber vom Bunker oder?
Genau.
Ah ja, okay. Ich bin heute mal wieder ein bisschen historisch unterwegs, weil mein Hobby ist die Geschichte Berlins und Schönebergs. Und vielleicht wissen das einige Zuhörende. In der Hauptstraße 14 bis 16 ist von 1861 bis 1919 die Kur- und Heilanstalt für Gemütserkrankungen in Schöneberg gewesen. Andere würden dazu Irrenanstalt sagen. Das Gebäude existiert heute noch, aber die haben im Hof eine große Parkanlage gehabt. Das geht bis über die Belziger Straße, 11, 12 und 14, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was die Hausnummern angeht. Und die kleine Parkanlage ist heute ein Spielplatz und auf diesem Spielplatz sind zwei Tischtennisplatten. Und ich spiele leidenschaftlich gerne Tischtennis, viel zu selten, das erlaubt mein Job nicht und meine Faulheit im Privaten, was Sport angeht. Aber wer mal in Ruhe und im Grünen Tischtennis spielen möchte, der sollte dort in diesen kleinen Park gehen, auf der Belziger Straße, auf dem ehemaligen Gelände dieser Kur- und Heilanstalt für Gemütserkrankungen. Das ist ein ruhiger, schöner, sportiver Ort. Das ist heute mein Lieblingsort.
Sehr schön. Dann war es das und wir sagen nochmal danke, dass du da warst, David.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was gelernt und die Hörerinnen und Hörer werden bestimmt alle mal im Haus des Humanismus vorbeischauen.
Da freue ich mich drauf. Ich sage den Kollegen schon mal Bescheid.
Ja. Ja, und ansonsten, wie immer, der Hinweis, man kann uns auf allen Podcast-Portalen hören, wenn man einfach den Schöneberg-Podcast sucht oder auf dein-schöneberg.de/podcast gucken. Da sind alle Links und Folgen. Und wir freuen uns auch immer über Anregungen, wen wir noch so einladen sollen, mit wem wir uns noch unterhalten sollen. Und natürlich freuen wir uns übers Gehörtwerden und weiterempfehlen.
Und ihr dürft auch liken auf unseren Kanälen. Viel Spaß beim Reinhören.
Tschüss.
Ciao.